habe da dort welche hingelegt.
Ach doch.
Ja. Es sind noch genug da, also. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Wir beschäftigen uns also jetzt mit dem mittleren Glied des sozialen Lebens, mit dem Rechtsgebiet. Demokratie und Redekunst haben wir es genannt. Also ich möchte auch ein bisschen Beziehung nehmen auf die Sprache dabei und auf die Redekultur überhaupt. Was es für Entgleisungen dabei geben kann, kann man in der Zeitung lesen, unlängst eine lustige Geschichte. Weltsicherheitsrat ist ja auch sehr großer Debattierclub. Der indische Außenminister hält große Rede, freut sich, dass nun auch endlich zwei portugiesisch sprechende Staaten, nämlich Brasilien und Portugal, im Weltsicherheitsrat vertreten sind. Nach einigen Minuten kommt es also den indischen Delegierten ein bisschen komisch vor, wieso der so viel über Portugal und Brasilien spricht. Er hat sich festgestellt, er hat leider das falsche Manuskript erwischt und hat es vorgelesen. Also das heißt, innere Verbindung mit dem Inhalt der Rede so ziemlich null. Und das passiert halt sehr oft. Also gerade im politischen Gebiet, im Gebiet des Rechtslebens, im Gebiet des Staatslebens, im Gebiet des Parlamentarismus sind wir in Wahrheit in der Mitte. Das ist das verbindende Glied zwischen dem Wirtschaftsleben auf der einen Seite, zwischen dem Kulturleben auf der anderen Seite. Und Mitte heißt, dass wir aber auch im Grunde menschlich gesehen in der Mitte sind damit. Das heißt eigentlich alles das, was hineinfließen sollte in das Rechtsleben, in das Staatsleben, sollte eigentlich etwas sein, was aus der Mitte herauskommt. Das heißt, etwas zu tun hat mit unserem Gefühlsleben auch, wenn Sie so wollen. Viel mehr als mit dem Verstandesleben und mehr auch als mit dem rein praktisch äußeren Tun. Und besonders gilt das für eine Rede. Im Übrigen, eine Rede wird auch nur dann eine Wirksamkeit wirklich haben fürs Publikum, wenn sie aus der Mitte empfunden ist. Steiner hat einmal auch so einen Kurs für Redner gehalten, über Redner, über die Dreigliederung. Und er sagt, also das, was sie denken, interessiert die Leute nicht. Da schlafen sie höchstens ein. Wenn sie die Leute bewegen wollen, etwas zu wollen, dann ärgert sie das, weil sie wollen vielleicht ganz was anderes. Aber sie können sie dort erreichen, wo sie die Mitte treffen, das heißt, wo sie im Gefühl ansprechen. Der Fehler vieler Reden oft ist eben, dass sie zu intellektuell, zu abstrakt, zu gedanklich sind und dann schlafen die Leute ein dabei. Das heißt, damit werden sie niemanden in Bewegung bringen, alleine. Das heißt ja nicht, dass eine Rede nicht gedankenklar auch sein soll. Aber wenn sie nur das alleine ist, dann wird es eine sehr fade Geschichte. Ich habe schon genug Redner erlebt, wo man wirklich sagen kann, sie schlafen bei ihrer eigenen Rede ein, die sie vorlesen oder vortragen. Und in Universitäten ist es oft genug, die Professoren, die Vorlesenden, schlafen bei ihrer eigenen Rede ein im Grunde. Also wenn man es nicht gehalten hätte, wäre es genau dasselbe gewesen. Das heißt, man muss die Mitte treffen, um den Menschen zu erreichen. Und diese Mitte des Menschen ist etwas, was sich ja auch im Erleben erst so im Laufe der ganzen Menschheitsentwicklung ausgebildet hat, wie überhaupt. Wie überhaupt diese Dreigliederung des Menschen wie auch des sozialen Lebens sich erst nach und nach herausgebildet hat. Also wenn Sie nehmen diese Dreigliederungsidee, die Rudolf Steiner vertreten hat, dass sich also das soziale Leben gliedern soll in ein unabhängiges Kulturleben, in ein Wirtschaftsleben und in ein Rechtsleben, dann ist das etwas, was für unsere Zeit das Gültige ist. Und er sagt selber ganz, ganz richtig, in alten Zeiten hat es das in dieser Form zumindest nicht gegeben. Und es wird eine Zeit kommen, wo das auch wieder überholt sein wird. Es wird gültig sein für die nächsten paar Jahrhunderte und dann wird es durch was anderes abgelöst. Also es ist etwas, was aus der Beobachtung, kann man sagen, des momentanen Zustandes herausgeschildert ist oder zumindest aus dem, was der momentane Zustand fordert und was aber nicht ganz verwirklicht noch ist. Also das heißt, Dreigliederung darf man nicht ansehen als etwas, was sozusagen eine soziale Utopie oder eine soziale Idee oder irgend so etwas ist. Also es ist eigentlich entstanden aus der Beobachtung dessen, was im Untergrund sich ankündigt und heraus will. Und es gilt nur, sich diese Dinge zu Bewusstsein zu bringen. Und so wie diese Dreigliederung im sozialen Leben herauskommt, hängt es damit zusammen, dass in Wahrheit diese Dreigliederung ja seine Grundlage hat im Menschen selber. Zum Beispiel in dieser Dreigliederung in Denken, Fühlen und Wollen. Und diese deutliche Dreigliederung in Denken, Fühlen und Wollen ist ja auch nicht etwas, was es immer schon gegeben hat, in der gleichen Form wie heute. Denken, Fühlen und Wollen waren in der Vergangenheit viel, viel stärker ineinander vermischt, ineinander verwoben, weniger getrennt voneinander. Also überhaupt, wenn man zurückgeht in die Zeit, bevor die ersten Hochkulturen entstanden sind, das heißt also im Grunde zurückgeht vor die ägyptische Zeit, weil in der urpersischen Zeit gab es äußerlich noch nicht sehr viel. Also die ersten Hochkulturen beginnen weltweit in der ägyptischen Zeit, sei es die Induskulturen zum Beispiel und so weiter. Es ist ja so spannend zu sehen, dass praktisch zum gleichen Zeitpunkt in der Welt an verschiedenen Ecken diese Dinge plötzlich auftreten, wirklich relativ plötzlich, weil die großen Leistungen zum Beispiel der ägyptischen Kultur sind nämlich am Anfang da. Das ist interessant. Innerhalb kürzester Zeit sind die großen Leistungen am Anfang da und der Rest ist dann Nachahmung im Grunde dessen, was am Anfang sehr groß heraustritt. In der griechisch-lateinischen Zeit ist es ja ähnlich. Wenn man denkt, was die griechische Kultur bis heute in ihrer Nachwirkung bedeutet und herausgekommen ist sie in einem Zeitraum vielleicht von zwei, drei Jahrhunderten. Da ist sie wirklich zur Blüte erwacht und der Rest ist eigentlich nur mehr die Frucht davon, also was man nützt davon. Also innerhalb kurzer Zeit ist das herausgekommen. Das heißt aber, diese Gliederung in Denken, Fühlen und Wollen, diese deutliche Auseinanderspaltung, beginnt in Wahrheit erst so richtig zur Zeit dieser ersten Hochkulturen. Vorher ist das alles noch sehr stark vermischt, dieses Seelenleben. Das heißt, Wollen, Fühlen, Gedankenartiges webt alles ineinander und kann sich nicht trennen voneinander. Das sieht man bis in die äußere Gestalt des Menschen hinein, namentlich in die Bildung des Antlitzes hinein. Wenn Sie den Menschen der ägyptischen Zeit noch hernehmen, ist das ganze Gesicht, der Schnitt des Gesichtes, vor allem wenn man es im Profil betrachtet, fast noch eine Linie, die durchgeht. Also nicht deutlich abgesetzt die Stirn, nicht deutlich abgesetzt die Nase, die hervorspringt, nicht deutlich abgesetzt nach unten das Willenselement. Nämlich im Kopf drückt sich aus, da oben das Denken, die Denkerstirne, in der Mitte, namentlich also die Augenpartie, aber eben auch die Nasenregion, drückt sich das Gefühlsmäßige sehr stark aus und da unten ist der Wille. Also dort, wo die Kiefer sind, wo die Bewegungsorgane des Kopfes sind. Und erst nach und nach beginnt sich das also jetzt deutlich zu gliedern, zum Beispiel dann, wenn Sie hernehmen, das klassische griechische Profil. Das klassische griechische Profil besteht darin, dass die Linie der Stirne in einer Linie übergeht in die Nasenflucht. Und dann setzt sich deutlich ab die Willenspartie. Also setzt sie sich, indem sie zurückgenommen wird. Das ist etwas Typisches. Das zeigt nämlich den Unterschied zum Tier, wenn man eine gewisse Verwandtschaft ist ja da zwischen Tier und Mensch, also jetzt nicht im Sinn des Darwinismus, aber es ist ja deutlich eine gewisse Gestaltverwandtschaft vorhanden, aber beim Tier ist gerade das Untere stark entwickelt, das Kiefer sehr stark entwickelt, die Geruchsorgane ist, geht aber mit den Kiefern und die Stirn ist fast nicht ausgebildet, das geht ganz zurück. Bei Menschen passiert genau die umgekehrte Entwicklung. Die Kiefer werden immer stärker zurückgenommen und der Schädel beginnt sich immer stärker aufzuwölben. Und in der Zwischenphase, beim griechischen Profil ist es so, dass eigentlich eben noch Stirne und Nasenpartie in einer Flucht weitergehen. Das bedeutet für Denken und Fühlen, dass sie noch sehr stark ineinander verwoben sind. Die griechische Philosophie etwa, wenn Sie nehmen, bis zu Platon hin. Aristoteles ist so eine eigene Geschichte, weil Aristoteles, könnte man sagen, einerseits die Summe der griechischen Philosophie bildet, andererseits aber schon einen Vorgriff auf unsere Zeit bildet, auf das Bewusstseinszeitalter. Es vorbereitet in gewisser Weise. Aber wenn Sie nehmen die Philosophie Platons etwa, Platon, wie Sie vielleicht wissen, schrieb seine Philosophie in Dialogen, im Gespräch. Er hat also nicht philosophische Abhandlungen geschrieben, es gibt eigentlich keine einzige philosophische Abhandlung von ihm, sondern er schildert Gespräche, philosophische Gespräche und so hat man auch zur damaligen Zeit philosophiert. Man ging spazieren, man wandelte und zwar wirklich mit gleitendem Schritt über die Erde. Der gebildete Grieche war stolz auf die aufrechte Haltung, war stolz, wenn er mit den Sohlen die Erde befühlen konnte. Von Sokrates wird etwa gesagt, dass er sehr häufig bloßfüßig ging, weil er die Erde spüren wollte. Weil wir mit unseren Schuhen heute, wir treten die Erde nieder mit den Fersen, spüren gar nichts, haben keine Beziehung dazu. Der Grieche hatte das noch und er glitt einfach, kann man fast sagen, leichtfüßig über die Erde. Gibt ein ganz anderes Lebensgefühl, gibt ein ganz anderes Denken auch. Und dann philosophierte man eben auch nicht so, dass man im stillen Kammerl saß und vor sich hingrübelte, sondern im Gespräch es austauschte. Das heißt also viel lebendiger als unser heutiger Intellekt. Und in diesem griechischen Denken webt Denken und Fühlen noch ganz stark ineinander. Also bei den platonischen Dialogen ist das ganz deutlich. Das ist nur die Stufe, bevor die eigentliche Logik entsteht, die dann Aristoteles hineinbringt. Aristoteles ist eben der Übergang und gerade das, was Logik ist, ist eigentlich schon das, was hinweist auf unser jetziges intellektuelles Zeitalter. Das ist eigentlich etwas schon, was übers Griechische, über die Antike hinausweist, in Wahrheit. Also diese Gesprächskultur. Bei den Ägyptern, bei den Alten, war also nicht einmal noch das Wollen abgesetzt so richtig, sondern Denken, Fühlen, Wollen, in einer relativen Einheit noch. Sich auch ausdrückend im Antlitz, dass es keine deutliche Absetzung gibt von Denken, Fühlen und Wollen. Na und heute im Bewusstseins-Seelenzeitalter haben wir sehr deutlich abgesetzt die Stirnpartie von der Nase, die vorspringt. Die Chinesen sagen ja heute zu uns die Langnasen und finden das gar nicht hübsch, weil wir so vorspringende Nasen haben. Hängt im Übrigen damit zusammen, dass die Atmungsbildung oder die Atmungsintensität bei uns mitteleuropäischen Menschen reduziert ist gegenüber den Menschen, wie sie etwa in Griechenland noch lebten, wie sie teilweise heute im Orient noch leben. Wenn Sie schauen, wenn Sie in den Orient gehen, spricht man so aus vollen Zügen heraus, aus dem vollen Atem heraus. Wir reduzieren das alles. Wir sind eigentlich dauernd immer ein bisschen an der Atemlosigkeit sozusagen. Wenn Sie in der Alltagssprache sprechen, nur tauscht man da so ein bisschen Luft aus. Kein Mensch in der Alltagssprache atmet so wirklich voll tief durch beim Sprechen. Das tat der Grieche noch. Also das heißt, die griechische Philosophie, die im philosophischen Gespräch ist, war auch nicht so, dass man also so nebeneinander halt genuschelt hat über irgendwas Philosophisches, sondern man hat eigentlich rezitiert im Grunde. Also wir würden das halt eigenartig empfinden, wenn man den Griechen auf der Straße begegnen, die da rezitieren, da würden sie wahrscheinlich alle umdrehen. Was kommen da für Spinner daher? Damals war das das ganz Normale. Also wir haben uns dadurch sehr stark, aber auch zurückgezogen, überhaupt mit unserem ganzen Erleben in das Kopfelement hinein. Also es ist ja heute so interessant, obwohl wir heute so eine Körperkultur Fit mach mit und sonstiges, haben die Leute interessanterweise heute sehr wenig Körperbewusstsein. Weil das ganze Bewusstsein ist konzentriert hauptsächlich da oben. Also auf das, was wir durch die äußeren Sinne wahrnehmen und was wir da oben grübeln. Und dann hängt da irgend so ein Ständer unten, der den Kopf durch die Welt trägt. Das ist das Transportmittel. Und sicher, es ist schon klar, dass dann halt als Einseitigkeit solche Bedürfnisse entstehen wie Sport oder dergleichen, weil wir das Ding da unten natürlicherweise gar nicht mehr in richtige Bewegung bringen heute, in richtige Bewegung bringen. Also sucht man halt irgendwie künstlich das zu tun, weil wir es im Alltagsleben eigentlich nicht haben, wenn wir im Büro sitzen oder weiß ich nicht, wo wir hucken ja die ganze Zeit herum irgendwo, höchst verspannt herum. Und das Interessante ist, der Kopf, der Intellekt braucht das bis zu einem gewissen Grad. Wissen Sie, dass wenn wir intellektuell denken, also so wirklich richtig logisch im aristotelischen Sinne logisch denken, dann ist das in Wahrheit sehr anstrengend. Wir ermüden auch sehr stark dadurch und wir verbrauchen dabei etwa so viel Körperenergie, so viel Stoffwechselenergie wie bei mittelschwerer körperlicher Arbeit. Warum? Man könnte sich denken, ja, weil klar, da oben das Gehirn, das braucht so viel, um zu denken. Na, das Gehirn braucht immer sehr viel Energie, egal ob wir schlafen, ob wir wachen, ob wir träumen, ob wir gescheit sind, ob wir dumm sind, das ist ganz egal. Das Gehirn braucht ein Viertel der ganzen Körperenergie. Ein Viertel. Nur damit das Gehirn nicht abstirbt, nämlich. Das Gehirn ist nämlich immer am Rande des Todes, dort bewegt sich's. Das Gehirn ist auch das Erste, wenn kurzzeitig die Sauerstoffversorgung ausfällt, kaputt, irreparabel kaputt. So, 8 Minuten ohne Sauerstoff, dann ist also schon überhaupt nichts mehr zu machen. Alle anderen Körperteile halten das viel länger aus, also eine gewisse Unterversorgung. Also im Grunde, unser ganzer Organismus dient dem König Gehirn da oben und rackert für das Gehirn da oben, damit es nicht abstirbt. Aber wenn wir jetzt intellektuell denken, brauchen wir trotzdem noch extra eine ganze Menge Körperenergie. Warum? Diese Energie wird verbraucht, damit sich der ganze Organismus verkrampft. Es wird nämlich eine immense Muskelspannung erzeugt, um ja den Organismus steif und ruhig zu halten. Weil wir können intellektuell nur gut denken, wenn der Kopf da oben ruhig ist. Das heißt, eine ganz andere Art des Denkens als das, was ich Ihnen bei den Griechen geschildert habe. Wenn Sie im philosophischen Gespräch durch die Säulenhallen wandeln und so weiter. Unser moderner Intellekt braucht die absolute Ruhestellung oben. Dann ist aber das in Wahrheit, was aus dem Geistigen kommt, ganz abgestorben, ganz zur Ruhe gebracht. Dann können wir uns feste Begriffe bilden, dann können wir uns Konturen bilden, Definitionen bilden und diese Definitionen tragen wir dann überall hinein. Die tragen wir zum Beispiel heute ganz massiv ins Rechtsleben hinein. Begonnen hat es schon bei den Römern sehr stark, also dass die Gesetzesformulierung, dass das eigentlich was sehr abstrakt Logisches ist. Dort fängt es schon an und heute haben wir es in Hülle und Fülle. Also gerade dort, wo wir auf dem römischen Rechtsprinzip aufbauen, ist es ganz auf die Logik aufgebaut. Ganz also auf den Kopf, auf das Abgestorbene aufgebaut. Und damit schießt es eigentlich ein bisschen über das Ziel dessen hinaus, wo das Rechtsleben eigentlich stehen sollte. Es sollte nämlich in der Mitte stehen. Und schießt aber zu sehr in den Kopf hinein. Und was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass die Gesetze im Grunde meistens sehr weltfremd und vor allem menschenfremd sind. Sehr abstrakt sind, am grünen Tisch entworfen sind und im Grunde auf keine wirkliche Situation passen und anwendbar sind, aber dem Richter, der jetzt zu entscheiden hat, sehr wenig Spielraum geben, sich zu entscheiden, weil alles festgeschrieben ist. Es ist etwas anders im angelsächsischen Recht, wo also mehr Verantwortung, mehr Freiheit auch beim Richter liegt und sehr viel mehr entschieden wird nach Präzedenzfällen. Das heißt nach konkreten einzelnen Fällen, wo ein Richter so und so entschieden hat und das ausführlich begründet hat und alle anderen berufen sich dann darauf. Da war doch einer, der hat so gesagt und das müsste man doch in Betracht ziehen. Daher hat sehr große Bedeutung, wie so ein bestimmter Fall ausgeht, also oft bei sehr heiklen Fragen. Das heißt, eigentlich ist dieses angelsächsische Recht etwas lebendiger als unseres. Weil gerade also im mitteleuropäischen Raum hat sich ganz also festgesetzt, diese rein römische Rechtstradition. Hängt natürlich, womit hängt das zusammen? Das hängt unter anderem zusammen damit, vieles davon ist ja in Wahrheit aus dem Kirchenrecht herausgekommen. Und wir haben halt hier in Mitteleuropa sehr stark vertreten gehabt, dieses katholische Kirchenprinzip. Und die katholische Kirche ist im Grunde die Fortsetzerin des Römischen Reiches, vom ganzen Gedankengang her. Nicht mit der äußeren militärischen Macht natürlich, aber von den ganzen Ordnungsstrukturen, das Kirchenrecht, die Kirchenhierarchien, die drinnen sind und so, sind im Grunde Fortschreibung des Römischen Reiches und des römischen Rechtes auch. Und das hat sich in uns, in unser mitteleuropäisches Leben sehr stark hineingefressen. Und heute stehen wir in einer immer größeren Flut abstrakter Gesetze, die kaum mehr jemand überschaut. Das ist, man muss immer mehr spezialisieren. Nicht, weil es heißt ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber bitte, wer kann heute einen Überblick haben über wirklich alle Gesetze, die es gibt? Kein Mensch, nicht einmal die Anwälte, nicht einmal die Richter in Wahrheit. Also auch die müssen Spezialisten sein. Das heißt, es ist etwas sehr, sehr Lebensfremdes geworden. Und es müsste mehr hineinkommen, der einzelne Mensch. Das heißt, die Individualität des Menschen muss eine Rolle spielen, dass sie etwa als Richter auch einen gewissen Bewegungsfreiraum hat. Obwohl natürlich jetzt gilt im Rechtsleben, kann nicht der Grundsatz der Freiheit gelten. Wenn wir also uns anschauen, diese Gliederung des sozialen Lebens, wie wir es gesagt haben, Freiheit ist etwas, was ins Geistesleben gehört. Wobei wir gleich sehen werden, dass das mit dem Rechtsleben durchaus auch etwas zu tun hat, weil nicht alles, was mit dem Recht zu tun hat, ist nämlich wirklich gehörig in dieses mittlere Gebiet. Also ich sage nur eines, der Richter zum Beispiel ist eigentlich einer, der aus dem Geistesleben kommt. Wirkt aber im Rechtsleben. Also diese Dreigliederung darf man sich nicht so schematisch vorstellen, dass das drei Glieder sind, die haben nichts miteinander zu tun, sondern in der Realität gibt es sehr wohl also Überschneidungen und das ist ganz wichtig, also es gibt einen lebendigen Austausch. Das heißt, da gibt es in der Mitte ein Rechtsleben, das wird vom Staat organisiert, der Staat sorgt für das Verwaltungsrecht zum Beispiel, sorgt für die Prozessordnung und so weiter, setzt gewisse Gerichte ein, gewisse Verfahrenswege ein, sorgt dafür, dass dann die Urteile, die gefällt werden, ausgeführt werden, dass es eine Exekutive gibt, dass von mir aus Gefängnisverwaltung oder was immer vielleicht notwendig ist, dass es das gibt. Aber da drin sitzt jetzt oder sollte der Richter sitzen, der aus dem freien Geistesleben kommt, der sich an den gesetzlichen Rahmen natürlich halten muss irgendwo, aber der da drin seine Entscheidungen trifft, aus sozusagen seinen individuellen, aus seiner individuellen Fähigkeit ein Urteil zu fällen, gewisse Dinge abzuwägen. Und die Frage ist eben, wie weit man ihm diese Möglichkeit gibt. Es gibt natürlich, wenn die Mitte, der Verwaltungszustand zu schwach ausgebildet ist, dann kann es ja leicht passieren, dass jetzt die Willkür der Richter dann an den Tag kommt. Nicht wahr? Und dass einer, der halt auch ganz ein Scharfer ist und bestimmte Volksgruppen vielleicht nicht leiden kann, dort immer einseitig seine individuellen Urteile fällen würde. Es könnte ja passieren. Es ist ja nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass alle Menschen ideal Menschen sind, die keine Einseitigkeiten haben. Also damit muss man rechnen. Man muss eine gewisse Begrenzung geben. Das gibt dieses mittlere Prinzip. Aber es muss auch die Freiheit der Urteilsfindung da sein. Weil keine Waage kann schwingen, wenn sie keine Freiheit hat. Sie muss einen freien Punkt in der Mitte haben, und wenn sie schwingen kann. Das ist also dieses freie Individuum. Und dieses freie Individuum, das konnte oder kann sich in die Welt ja in Wahrheit auch erst hereinstellen, seit es jetzt diese Dreigliederung des Seelenlebens gibt, diese volle Dreigliederung in Denken, Fühlen und Wollen, in die wir erst jetzt wirklich hineingetreten sind. Da ist jetzt die Möglichkeit für das Individuum gegeben, dass es erwacht, ganz zu sich selbst. Das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein, ein Ich zu sein und aus diesem Ich eigene Verantwortung wirklich tragen zu können, dass das so wirklich ganz herauskommt, ist in Wahrheit noch nicht sehr lang. Selbst jetzt noch wirkt sehr viel nach, was aus Kollektiven kommt. Zum Beispiel in unserem Parlamentarismus das ganze Parteiensystem, die ganze Parteienwirtschaft im Grunde ist immer noch kollektive, da sind die Bürgerlichen, da sind die Proletarier, heute jetzt nennen sie sich Sozialisten oder wie auch immer, da sind die Grünen, der Interessensgruppe sind, da ist es vielleicht schon nicht mehr so ein altes Kollektiv, dafür streiten sie viel miteinander. Also dieses Herauswachsen aus den Kollektiven, das muss auch langsam kommen. Zum Beispiel Sakrileg, nicht, weil wenn man heute sagt, nur Parlamentarismus ohne Parteien wäre durchaus auch möglich. Ja. Wer sagt, dass es Parteien geben muss? Und schon gar nicht, wie Sie es heute richtig erwähnt schon haben, dass dann im Parlament dann die Parteien sitzen und abgestimmt wird nach Clubzwang. Also die Roten stimmen so, die Schwarzen so und vielleicht ist der Einzelne aber selber ganz anderer Meinung, darf er aber nicht. Also was ist das für Parlamentarismus in Wahrheit? Im Parlament sollten Menschen sitzen, die individuell urteilen und aus dem heraus sprechen. Und dann muss man sich halt zusammenraufen, dass man einen gemeinsamen Nenner irgendwo findet. Denn klar ist auch im sozialen Leben, es kann nicht einer für alle urteilen. Also das soziale Leben, wie schon eigentlich der Name sagt, muss gemeinsam errungen werden. Das heißt, man muss sich etwa zum Beispiel im Parlament zusammenraufen irgendwo oder zusammensprechen irgendwo. Aber nicht unbedingt aus Kollektiven heraus. Also das sind Dinge, die noch aus der alten Zeit nachkommen. Das müsste eigentlich überwunden werden. Aber dazu müsste der einzelne Mensch auch wirklich zu seiner Individualität finden. Und das ist auch gar nicht so leicht. Also wenn man so fragt, ja, was ist denn mein Ich? Wer bin ich denn? Ja, der Herr Hofer hat sowieso, aber das hat mit dem Ich nicht sehr viel zu tun. Ja, ich habe so und so viel Geld auf dem Bankkonto. Ja, ist nett, aber ist auch nicht das Ich. Also was ist das Ich eigentlich? Ja, ich habe die und die Wünsche und das will ich haben und das will ich haben. Aber ist das schon das Ich? Die egoistischen Bedürfnisse, die man hat? Ist es auch noch nicht ganz. Ist im Übrigen eine Verwechslung, die sehr häufig auftritt zwischen Egoismus und Individualismus. Das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Egoismus hat was zu tun, naja, ich sage einmal mit dem Tier in uns, dass wir ihn in uns tragen müssen. Und wir brauchen auch einen gewissen Egoismus. Allein, dass wir schon einen Körper für uns selber haben, ist ein gewisser Egoismus. Und dass wir dafür sorgen müssen, dass dem gut geht. Und das soll ja auch sein, ist ein gewisser Egoismus. Indem wir Luft für uns haben wollen und einatmen wollen und sie verpestet wieder ausstoßen, ist Egoismus, der die Welt bis zu einem gewissen Grad zerstört, und wir haben ein Glück, dass es die Pflanzen gibt, die das Ganze wieder in Ordnung bringen, wenn wir nicht sofort die Wälder abholzen zu stark. Also ein gewisser Egoismus ist notwendig, aber der hat mit dem Ich nichts zu tun, sondern der ist das Tier in uns, das wir auch in uns tragen müssen. Das Individuum, das Individuelle ist das Schöpferische in uns, ist das Tor, könnte man sagen, durch das das Geistige hereinkommt. Wie weit wir dieses Tor öffnen oder schließen, liegt an uns. Wenn wir das Ich als Tor zur geistigen Welt auffassen, als die Pforte zur geistigen Welt auffassen, dann, wenn wir diesen Gedanken wirklich ernst nehmen, liegt es an uns, dieses Tor so weit aufzumachen, dass im Grunde die ganze geistige Welt dadurch herein kann. Ich meine, das schaffen wir halt heute noch nicht annähernd. Wir haben so ein kleines Zipferl geöffnet. Aber dort, wo das Ich tätig ist, steht potenziell dahinter im Grunde die ganze geistige Welt, die durch das Ich wirken kann. Das heißt, auf der anderen Seite, wir müssen auf alles das, was jetzt durch das Ich oder aus dem Ich an Schöpferischem herauskommt, auch nicht so unheimlich stolz sein, ich hab's gemacht. Sondern die geistige Welt hat's durch uns gemacht. Aber wir haben immerhin die Gelegenheit dazu gegeben, dass das Geistige hereinkommen kann. Nicht, weil es gibt dieses schöne Pauluswort, das in abgekürzter Form Steiner sehr oft zitiert, nicht ich, sondern der Christus in mir. Und der Christus in mir ist eigentlich sozusagen der Inbegriff, könnte man sagen, des ganzen Schöpferisch-Geistigen. Das alles kann durch das Ich hereinwirken, wenn wir es zulassen, wenn wir dieses Tor aufmachen. Und das ist aber nichts, was unsere Individualität auslöscht. Im Gegenteil, sie wird immer stärker dadurch und immer deutlicher. Und jeder Mensch kann sozusagen die ganze geistige Welt auf ganz einzigartige Weise hereinlassen. Und dadurch passiert etwas in der Welt, was nur durch uns Menschen passieren kann. Das muss uns auch klar sein. Die ganze göttliche Welt könnte das nicht tun, was wir tun können, wenn wir sie durch unser Ich durchgehen lassen. Damit ist aber eine große Umwendung passiert gegen dem, wie früher die ganze Weltschöpfung passiert ist. Die Weltschöpfung ist so passiert, dass das Geistige unmittelbar durch die Natur gewirkt hat, gestaltet hat, sie zum Mineral, zur Pflanze, zum Tier gestaltet hat, schließlich die Menschengestalt hervorgebracht hat, und da ist jetzt das Ich, der Funke des Ich entstanden. Als die Götter so weit waren, die Götter, wie sie also in der Bibel geschildert werden, ist ja interessant, dass da am Anfang der Bibelschilderung die Götter in der Mehrzahl stehen, da steht nicht Gott schuf, sondern die Elohim schufen. Und Elohim ist Mehrzahl, also eine göttliche Mehrheit steht am Anfang. Und erst dann, am Ende der 7 Schöpfungstage, ist plötzlich Jahwe Elohim da. Dann ist plötzlich einer, der da steht. Aber das ist erst ein Ergebnis des ganzen Schöpfungsprozesses durch die 7 Schöpfungstage. Was sehr Interessantes. Und eigentlich durch diesen Prozess, dass die Götter, die Elohim, diese Welt geschaffen haben. Dadurch ist dieser Ich-Funke für uns Menschen in die Welt gekommen. Man könnte sagen, etwas, was zuerst sie gehabt haben, haben sie an uns hingeopfert. Wir haben also einen Funken dieses göttlichen Ichs in uns, so ein ganz kleines Stäuberl haben wir in uns, was diese Elohim an uns hingeopfert haben sozusagen. Was sie danach offenbar nicht mehr brauchen in der Art. Aber wir machen was Neues daraus. Und was wir jetzt Neues durch dieses Ich hereinholen, was also durch den Menschen geschaffen ist, das könnten die ganzen Götter nicht schaffen. Auch wenn es noch was ganz was Kleines ist. Aber wir bringen also etwas Einzigartiges damit in die Welt, was nur durch uns hineinkommen kann. Jeder einzelne Mensch. Im Rechtsleben geht es eben darum, vor allem jedem Menschen die gleiche Chance zu geben, das hereinzubringen. Im Rechtsleben herrscht das Prinzip der Gleichheit. Das Gleichheit heißt aber nur, jeder hat das gleiche Recht, durch sein Ich, durch seine Individualität etwas hereinzubringen. Also das heißt zum Beispiel, wenn wir das Schulwesen uns anschauen, was so an Ideen oft hereinkommt, gleicher Unterrichtsstoff für alle, gleicher Lehrplan für alle, dann ist das ein völliger Blödsinn. Dann ist das im Grunde ein völliger Blödsinn, weil Individualitäten sind unterschiedlich und im Grunde kann nur der Lehrer in der Klasse entscheiden, was er wirklich mit den Schülern macht und wie weit er gehen kann und in welche Richtung er gehen kann und worauf er einen Schwerpunkt legen kann. Und wenn er denselben Unterrichtsstoff mit der nächsten Klasse macht, muss er wahrscheinlich eine ganz andere Auswahl treffen. Und alles andere ist eigentlich schädlich für die Schüler, absolut schädlich. Weil das Schädlichste, was man den Schülern antun kann, ist ihnen irgendein Wissen einzutrichtern, das sie dann möglichst unverändert wieder ausspucken sollen. Was tut man damit? Man pflanzt damit absolut Totes, gedanklich Totes, in die Seele des Schülers ein. Das heißt, man pflanzt ihm Todeskeime im Grunde ein. Die Wirkung davon kann tatsächlich bis dahin führen, dass dann etwa im Alter solche Dinge wie Alzheimer-Erkrankungen und dergleichen stattfinden. Also Demenzerscheinungen, die heute so stark zunehmen, das hängt sicher einerseits damit zusammen, dass die Menschen überhaupt älter werden und ein Alter erreichen, das zumindest längere Zeit die Menschen nicht erreicht haben, obwohl zur Antike interessanterweise die Menschen auch sehr alt geworden sind. Es war durchaus keine Seltenheit, dass die Menschen 80 oder auch 90 Jahre wurden. Also man stellt sich das so vor, na ja, heute durch unser modernes Gesundheitssystem werden wir alle so alt. In der Antike zumindest die gebildete Schicht, die auch entsprechende Ernährung und dergleichen hatte, ist ohne weiteres auch, hat das eigentlich im Grunde das vergleichbare Alter, wie die Menschen heute erreicht. Im Mittelalter, wo dann sehr, sehr viele Hungersnöte, Pestkatastrophen und alles Mögliche, vor allem aber auch viele Kriege waren, na dann ist plötzlich das Durchschnittsalter auf unter 50 Jahre heruntergefallen. Aber wir brauchen es also auf unsere moderne Medizin nicht so stolz sein, dass sie uns so alt macht. Das gab es früher auch. Aber unsere heutige einseitig intellektuelle Schulbildung, die darauf abgestimmt ist, Wissen auswendig zu lernen im Grunde und unverändert wieder auszuspucken, die zerstört im Grunde die Gehirnstruktur, in Wahrheit. Nicht wahr? Und in Wahrheit ist das nicht so was so erstaunlich ist und so unverstehbar wäre, und das können nur Anthroposophen vielleicht verstehen oder so, das kann man handfest, medizinisch sogar, könnte man feststellen. Denn unser Denken arbeitet die ganze Zeit an unserem Gehirn. Es ist ja so, dass zwar etwa ab der Pubertät sich die Gehirnzellen nicht mehr erneuern. Also spätestens zur Zeit der Pubertät im Prinzip bleibt es stehen. Und mit den Gehirnzellen, die wir haben, müssen wir dann bis zum Tod auskommen. Täglich verlieren wir ein paar hunderttausend, das macht nichts. Wir lernen mit weniger auskommen. Das ist also ein Weg bergab. So etwa wirklich ab der Pubertät beginnt es. Man hat vor ein paar Jahren dann sensationellerweise gekündigt, ja doch, aber es können sich auch im späteren Alter noch die Gehirnzellen teilen, Sensation. Aber das hängt meistens zusammen nur mit irgendwelchen Krebserkrankungen, Tumoren. Das sind also eigentlich ungesunde Bildungen. Das heißt, wenn in einem späteren Alter dann noch Zellteilungen passieren, ist es im Wesentlichen ungesund auch. Also das Gehirn ist einfach darauf angelegt, abzusterben. Aber die Verbindungen zwischen den Nervenzellen in der Großhirnrinde, die wird durch unser Denken sehr stark beeinflusst. Also wenn wir bestimmte Gedanken immer wieder denken, bauen wir bestimmte Verbindungsbahnen im Gehirn auf. Und wenn das alles sehr einseitig ist, dann bauen wir ganz einseitige Gehirnstrukturen auf. Und das belastet das Gehirn sehr einseitig. Und vor allem, wenn dann dort was ausfällt, wo wir immer einseitig diese Gehirnzentren aufbauen, die wir eigentlich verschleißen durch diese Einseitigkeit, dann fällt das aus und dann plötzlich ist die gähnende Leere da sozusagen. Das heißt, dann haben wir Ausfälle im intellektuellen Bereich. Viel gesünder fürs Gehirn ist beweglich sein im Denken. Dann bauen wir mal da neue Nervenverbindungen auf, einmal da, bauen vielleicht das Ganze einmal wieder um. Dann plastizieren wir eigentlich dauernd an unserem Gehirn. Spielen wir eigentlich richtig Plastik, also ein künstlerischer Prozess im Prinzip. Also was man eigentlich, wenn man schon nur aufs Gesundheitliche sehen, was, wenn wir was Gesundes für die Schüler machen wollen, beweglich werden im Denken, plastizieren da oben. Dann bleiben sie bis ins hohe Alter frisch und wach, auch im Geistigen oben. Auch wenn wir immer mehr Gehirnzellen verlieren. Es ist nämlich interessant, auf der anderen Seite wieder, mit wie wenig Gehirnmasse man manchmal auskommen kann. Oder mit wie schweren Verletzungen Menschen ohne Probleme umgehen können. Also es gab durchaus Fälle, wo, weiß ich nicht, eine ganze Eisenstange durchs Gehirn durchgeht. Wo also große Teile beschädigt sind und trotzdem hat er keine Probleme damit. Also ohne dass es dann zu schweren Schädigungen kommt, oder zumindest können sie wieder ausgeglichen werden. Wird für die Zukunft sehr wichtig sein, also Wege zu finden auf dem medizinischen Gebiet, wie man das Gehirn so trainieren kann, um diese Ausfälle auszugleichen. Weil in Wahrheit fällt dauernd was aus. Das Gehirn ist ständig am Ausfallen. Also wir müssen eigentlich gelernt haben, bis zum hohen Alter mit immer weniger Gehirnzellen auszukommen. Das heißt, im Grunde immer effizienter mit dem Vorhandenen umzugehen. Wenn wir das nicht lernen, dann setzt irgendwann dieser Apparat für unser Denken, für unser Bewusstwerden eigentlich aus. Denn das Gehirn ist ja falsch zusammen, das Gehirn denkt. Eigentlich ist es umgekehrt. Indem wir denken, bauen wir am Gehirn oder arbeiten wir am Gehirn. Und indem wir am Gehirn arbeiten, dort anstoßen, sozusagen auf Schwierigkeiten stoßen, wie wir das umbauen, dadurch werden wir uns bewusst. Also das Gehirn ist eigentlich ein als Spiegelungsapparat, ein Bewusstwerdungsapparat für eine Tätigkeit, die aus dem Geistigen kommt und die uns aber erst in dem Moment bewusst wird, wo sie am Physischen an der Grenze stoßt, wo ihm das Widerstand entgegensetzt. Eigentlich ist es der, sage ich mal, schöpferische, gestalterische Wille, der ins Gehirn eingreift und Widerstand findet und daran bewusst wird. Und dadurch ist dieser Prozess da, dass es bis zum Denken erwacht. Das heißt, es wird uns das bewusst, was im Grunde als Gesetzmäßigkeit im Denken schon drinnen liegt. Also im Wollen schon drinnen liegt. Das Wollen ist nämlich eigentlich das, was unmittelbar aus dem Geistigen kommt. Das heißt, wenn durch unser Ich etwas hereinkommt, schöpferisch hereinkommt, dann kommt es einmal in den Willen hinein. Darum, wenn ich im Künstlerischen tätig bin, muss ich einmal den Willen in Schwung bringen. Ich muss was tun. Darum war auch die Bewegung einmal in der Kunstentwicklung von der bildenden Kunst, mit der hat's begonnen und dann kommt dazu zum Beispiel die Musik im Grunde ja eigentlich erst sehr spät in dieser ausgereiften Form. Also die Musik, wie wir sie heute kennen, kommt überhaupt erst in der Neuzeit auf. Und vorher ist sie im Grunde vergleichsweise primitiv. Bei den Griechen noch pentatonisch im Grunde und dann langsam im Mittelalter wächst ein bisschen was heran und diese großartige Musik, die wir heute haben, ist ganz spät herausgekommen. Also das heißt, auch da ein Weg mit immer weniger Stofflichem auszukommen. Auch die Schauspielkunst oder so, es fängt in Griechenland irgendwo an, aber alles nur sehr, sehr starr und sehr mit Masken aufgesetzt und die Maske gibt den Typus des Gottes oder des Helden, den ich darstelle. Da ist aber nichts Individuelles drinnen, da kann ich keine Miene zeigen, gar nichts. Und im Grunde hat sich das im Theater lange gehalten, wenn man nur schaut, so Zwischenkriegszeit oder so, die Theaterschminke oder so dick aufgetragene Masken, wo nichts Individuelles durchkommt. Heute müsste man so weit sein, dass man fast nichts mehr braucht. Ganz zart angedeutet. Wenn ich es durchs Spiel rüberbringe, im Grunde ist das andere alles nur Krücke. Ich müsste eigentlich ganz die Maske fallen lassen können und unmittelbar aus dem Ich sprechen können. Vom Ich zum Ich des Publikums, also ein Gespräch von Ich zu Ich. Wir sind erst auf dem Weg dorthin. Wir sind erst auf dem Weg dorthin. Im sozialen Kontakt zwischen Menschen, im Parlament von mir aus, also dort, wo Menschen miteinander reden, wäre es wichtig, dass also diese Begegnung von Mensch zu Mensch stattfinden kann. Sich nicht immer nur hinter den Parteimasken oder sonstigen Masken zu verstecken oder hinter den Masken, ich bin Experte sowieso oder sowieso, und dann weiß man schon, aha, du darfst über das reden und der andere darf über das reden, weil er ist Experte für dieses. Aber im Rechtsleben, in dort, wo die Demokratie wirklich gebildet wird, soll es ums eigentlich Menschliche gehen, um die menschliche Begegnung gehen. Man kann sicher Expertenwissen im Hintergrund haben, aber so wie es heute oft gemacht wird, es wird sofort noch ein Expertenausschuss gerufen. Im Parlament irgendwas, irgendein strittiger Punkt, und dann, wir brauchen einen Expertenausschuss, die sollen uns sagen, wie es geht. Im Grunde heißt es, wir als Politiker geben die Verantwortung ab und sagen, ihr Fachleute macht es, die Fachleute haben aber nur diese Perspektive, ganz, ganz enge Perspektive. Es müsste im politischen Leben eigentlich die breite Perspektive da sein. Gerade die Mitte dieses Staatslebens müsste eigentlich ein Empfinden entwickeln dafür, was muss ich tun, damit das Wirtschaftsleben sich entfalten kann in seiner Brüderlichkeit, dass sich das Geistesleben in seiner Freiheit entfalten kann, dass ich die Rahmenbedingungen dazu schaffe, und dann muss ich das Geistesleben selber verwalten und das Wirtschaftsleben sich selber verwalten. Aber ich schaffe den Rahmen dafür, dass das möglich ist. Und das haben wir ja heute alles nicht. Es sind also diese sehr engstirnigen Expertenmeinungen da. Es ist da natürlich das ganze Lobbying, wo die Leute also ihre Sonderinteressen unterbringen, und wer das halt geschickter macht, kriegt halt seine passenden Gesetze dafür gemacht. Vielleicht fließt dann noch ein bisschen Geld auch irgendwo. Nein, nicht, bei uns nicht, natürlich nicht. Aber manchmal passiert es halt doch. Gut. Also, das Rechtsleben müsste sich zurückziehen wirklich auf dieses rein menschliche Miteinander, auf das, wo die Menschen die gleichen Rechte bekommen. Das heißt zum Beispiel für das Erziehungsleben, für das Geistesleben, das Kind hat ein Recht auf Erziehung. Das muss der Staat durchsetzen, dass es das Recht auf Erziehung hat. Und ich würde das sogar in den Vordergrund stellen gegenüber der Schulpflicht. Das Kind hat eigentlich das Recht, erzogen zu werden. Es gibt interessanterweise zum Beispiel in Asien gibt es etliche Staaten, die keine Schulpflicht haben. Und wo aber sehr wohl die Kinder in die Schule geschickt werden. Weil die Eltern sehen also, dass dort sie nur dann entsprechende Aufstiegsmöglichkeiten haben, entsprechende Entfaltungsmöglichkeiten haben. Also man muss dem Kind das Recht eröffnen, sich bilden zu dürfen. Das ist einmal das Wichtigste. Diesen Rahmen hat der Staat zu schaffen, aber er hat überhaupt nichts damit zu tun, zu bestimmen, was jetzt in den Schulen unterrichtet wird. Das ist ein völliger Unsinn im Grunde. Weil erstens verstehen sie überhaupt nichts davon. Ich muss das schon sagen, ich meine, dann sitzen irgendwelche Bildungsministerinnen oder so, die aus dem Bankwesen kommen, ist ja nett. Ich meine, also sie sorgen dafür, dass wir halt nicht zu viel Geld verbrauchen fürs Schulwesen, fürs Geistesleben, aber vom vom Unterrichten und vom Schüler verstehen sie gar nichts im Grunde. Das sind abstrakte Prinzipien und dann wünscht man sich irgendwie so, durch ganz Österreich müsste im Grunde am gleichen Tag, zur gleichen Stunde in jeder Schule das Gleiche gemacht werden. Ist wunderbar praktisch, weil man kann mit seinem Kind von Wien nach Vorarlberg übersiedeln und sitzt, hört dann genau die Fortsetzung dessen, was man vorher gehört hat. Na, ist ja völlig abstrakt, funktioniert natürlich sowieso in der Praxis überhaupt nicht. Also in Wahrheit müsste man da die Hauptverantwortung dem Lehrer geben. Das Interessante ist, dass die beamteten Lehrer diese Verantwortung gar nicht haben wollen, weil sie schon dazu erzogen werden, sie gar nicht haben zu wollen. Ihnen ist auch lieber, es ist, also vielen zumindest. Es gibt leider Gottes im öffentlichen, zumindest im öffentlichen Schulwesen, so viele wirklich beamtete Lehrer, die ihren Unterrichtsstoff, den sie halt so, haben sie es gelernt von der Universität, so sollen sie es vortragen, dieses Plan soll, müssen sie erfüllen, in der Stunde diese Stoffmenge, und das tragen sie jetzt den Schülern vor. Und das kann es ja nicht sein. Da bleibt dann den Schülern wirklich nichts über, entweder es auswendig zu lernen, aber völlig unverstanden, und dann ist das eigentlich das Schlimmere in Wahrheit. Die werden zwar dann vielleicht die Vorzugsschüler sein, aber sich selber im Leben fügen sie den größten Schaden damit zu. Also die Vorzugsschüler sind oft, nämlich interessanterweise, oft die dann im Leben nämlich scheitern. Das ist interessant. Die sind wunderbar gescheit, haben vielleicht dann sogar, Universität geht noch, 3 Doktortitel schaffen wir noch. Das geht, weil da braucht man auch nur das oben, wenn man entsprechende Fächer studiert. Es geht ohne weiteres. Weil bei Doktorarbeiten in Wahrheit soll man eh auch nicht wirklich selber denken. Die wenigsten Professoren also wünschen das, dass man selber denkt, sondern sie wünschen, dass man das denkt, was sie als Theorie vertreten. Sonst hat man meistens bei einem Professor keine Chance, wenn man dort eine Doktorarbeit macht. Ich meine, es gibt Ausnahmen genug auch, aber ich sage einmal, 70% sind so, dass sie vom Doktoranden erwarten, dass er ihre Ideen ausarbeitet. Das heißt im Grunde, dass er ihre Arbeiten, dass der Doktorand seine Arbeit macht und er kann das dann zu einem großen Werk zusammenfassen. Natürlich zitiert er ihn auch unter Mitarbeit von, irgendwo in der letzten Kommastelle steht es dann auch, aber so werden heute wissenschaftliche große Werke veröffentlicht. Ist also eine Katastrophe im Grunde. Also Sie sehen, ich bin ein bisschen böse heute. Aber diese Dinge müssten sich eben grundsätzlich ändern. Also der Staat müsste die Freiheit garantieren des Bildungslebens, des Kulturlebens, detto im künstlerischen Schaffen. Ich meine natürlich auch die Freiheit von mir, dann für die Eier an die Wand schmeißen. Ich halte es nicht für Kunst, aber ich werde sicher der Letzte sein, der sagt, du darfst es nicht. Der Jammer ist nämlich der, wenn das Publikum genug künstlerisches Empfinden hätte, dann würde es unterscheiden können, was gut ist und was nicht gut ist. Ist ja zum Beispiel nichts zu sagen gegen abstrakte Kunst. Ist ja nicht gesagt, dass alle Kunst gegenständlich, naturalistisch sein muss. Das ist ja eigentlich im Grunde sehr materialistisch. Wenn man nimmt diese wunderbaren Biedermeier-Gemälde, Gauermann und dergleichen, sind toll. Und es hat geschult den Blick des Menschen auf die Kleinigkeiten des physischen äußeren Daseins, aber es führt in den Materialismus hinein, bummfest hinein, und das war Zeit dann, dass spätestens um die Jahrhundertwende dann das ins 20. Jahrhundert, dass das aufgesprengt wurde, schon beginnend mit dem Impressionismus, Expressionismus und so weiter. Also abstrakte Kunst kann Ausdruck des Geistigen sein, wenn es nur ein paar Linien sind und ein paar Farbflächen, die da sind, die einfach eine bestimmte seelische Spannung ausdrücken. Da kann sehr viel drinnen sein, auch wenn man sich gegenständlich nichts vorstellen kann. Und wir müssen diese Dinge auch lernen. Wir müssen lernen, ein Erleben auch dort zu bewahren, wo wir Übersinnliche hinauskommen. Und da kann die Kunst also eine gewisse Anleitung dazu geben, indem sie also übers Gegenständliche hinausgeht, beginnt das Gegenständliche aufzulösen. In der Wissenschaft müssen wir das machen. Weil zum Beispiel die Physik heute, wenn sie vorstößt in die Welt des Atoms oder der subatomaren Bereiche, dann kommen wir in eine Welt, die nicht mehr gegenständlich ist. Atome sind eigentlich nicht mehr Gegenstände. Zwar in jedem Buch werden sie als Kugeln abgebildet, aber es hört dort die gegenständliche Welt auf. In Wahrheit sind es Kraftzentren, von denen Wirkungen ausgehen. Noch dazu Kraftzentren, die in Wahrheit immer wieder verschwinden, auftauchen. So Atome sind in Wahrheit eigentlich immer nur so geisterhaft da. Sprüht Wirkungen hinein, ist wieder weg. Also es ist sehr interessant, wie das die Physik heute sieht. Aber wir kommen mit gegenständlichen Vorstellungen dort nicht mehr zur Rande. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Also man kann eigentlich sozusagen ein Porträtfoto des Atoms, das gibt's nicht in Wahrheit. Es gibt zwar heute scheinbar Aufnahmen von Atomen mit sogenannten Kraftmikroskopen, aber das sind errechnete Bilder in Wahrheit. Aufgrund von Messdaten errechnete Bilder, die dann mit einem Grafikprogramm umgesetzt sind in das, wie wir es uns halt vorstellen. Aber in der Realität gibt es das dort gar nicht. Also die Kugeln, die man da sieht, die gibt es in Wahrheit gar nicht. Es gibt nur Kräfte, Energien, die da drinnen wirken, die in bestimmten Konstellationen sind. Also wir müssen diesen Durchbruch auch langsam in etwas sinnlich nicht mehr Vorstellbares schaffen. Also diese Freiheit soll die Kunst ohne weiteres haben, auch dorthin vorzudringen. Auch das hat das Rechtsleben zu garantieren, dafür zu sorgen, dass diese Freiheit da ist. Das gab es ja im 19. Jahrhundert noch nicht, also was die starke Zensur gab. Heute hat es ziemlich aufgehört zumindest, aber auch nicht in allen Weltbereichen, wie wir wissen. Also in der westlichen Welt einigermaßen, aber in etwa in so Staaten wie im Iran oder dergleichen ist zurzeit also noch eher schlimm. Aber man sieht ja, was jetzt für Umbruchwelle interessanterweise die arabischen Staaten oder diese islamischen Staaten eigentlich erfasst. Und die aber nicht interessanterweise vom Religiösen wirklich getragen sind. Oder nur teilweise. Weil es besteht natürlich die große Gefahr, dass die das nützen und dort hineinkommen. Aber Bewegung wird überall hineinkommen und die große Frage ist nur, was daraus passiert. Die Bewegung ist da, weil das einfach alles uralte Strukturen sind. Die ganze Geschichte mit Islam und Problematik mit Islam und islamischem Recht und dergleichen, das Problem liegt daran, dass das islamische Recht ein Recht ist, das vor mehr als 1000 Jahren hingehört. In Wahrheit, wenn es unverändert ist, wenn es sich nicht weiterentwickelt. Das heißt, wenn man es nur nach den Buchstaben nimmt, ist es im Grunde eine Rechtsordnung, die vor 1000 Jahren oder länger gültig war. Also zur Zeit Mohammeds. Das sind über 1400 Jahre her in Wahrheit. Und teilweise war es natürlich diesen Staaten angepasst, weil, wie soll ich sagen, das ganze Lebensgefühl lange Zeit noch in der Zeit verhaftet war. Vor allem also bei der Landbevölkerung. Und der Konflikt entstand im Grunde erst in der letzten Zeit, wo durch unsere moderne Technik einfach die westliche Zivilisation dort hineinbricht. Und jetzt alles durcheinander wirbelt. Jetzt trifft aufeinander ein Wirtschaftssystem aus dem Westlichen, das noch dazu sich nicht unbedingt in der Brüderlichkeit entfaltet, wie sich es entfalten sollte nach der Dreigliederung, weil es heute eine einseitige Dominanz bekommen hat und fährt dort hinein in eine Weltordnung, die ganz aufs Kollektive erstens noch einmal rechnet. Wenn Sie nur das Wort Allah, diese Geste, die damit verbunden ist, dieses ganz sich öffnen, das ist eigentlich ganz sich hingeben an die Welt, ist eigentlich was Tolles, nicht? Was sie ganz naiv hingeben an die Schönheit der Welt. Sie sich vorstellen, so in der Wüste, Sonnenaufgang, mit ganz offener Seele dort stehen. Das ist so in etwa das Erlebnis, wo man, groß staunend den Mund aufmacht und dann sagt man Allah und erlebt es im El, das noch sehr lebendig irgendwo. Ist natürlich dann weit weg von unserer modernen Bewusstseinsseele, da bin ich ganz verloren in die Welt draußen. Aber jetzt bricht in diese Welt hinein, bricht jetzt unser moderner Egoismus, unsere moderne Technik hinein. Und dass das dann Funken sprüht, ist ganz klar. und dass es dann Versuche gibt, es wieder zurückzuziehen in die alte Zeit, weil man Angst hat, dass man seines verliert, wobei das dann natürlich teilweise auch sehr egoistische Kräfte sind, anderer Art wieder. Vor allem das ganze patriarchalische System und so, das seine Herrschaft nicht aufgeben will und diese Dinge. Aber wir werden uns also mit allen diesen Dingen in der Zukunft als Menschheit sehr stark auseinandersetzen müssen. Und da müsste eben das Rechtsleben das Gefühl dafür entwickeln, den Ausgleich zu finden. Also auch diesen weltweiten Ausgleich nämlich. Es wird sicher nicht so leicht funktionieren, 1:1 unsere, weiß nicht, amerikanischen, westlichen Demokratien genauso 1:1 nach Afrika zum Beispiel zu übertragen oder auch nur in die arabischen Staaten zu übertragen. Mit auch all dem Ungesunden nämlich, das drinnen ist. Es ist ja nicht so, dass das ja alles schon richtig ist, so wie es hier ist. Sondern man muss finden, wie in jedem Menschengebiet, in jeder Versammlung von Menschen, es seine eigene Nuance bekommen muss. Seine eigene Nuance bekommen muss, um dem Menschen aber den Weg zu öffnen, zu seiner Individualität zu finden. Nicht im Egoismus ganz zu versinken, andererseits aber auch nicht im Kollektiv aufzugehen. Also dazwischen auch die Waage zu halten irgendwo. Das ist ganz wichtig. Dazu sind viele Veränderungen notwendig, die sich aber auch im Untergrund schon andeuten. Vielleicht, ja, bis wir dann noch ein paar Sprachübungen machen können, muss ich langsam zum Ende kommen. So Dinge wie zum Beispiel die Arbeit, worauf Rudolf Steiner sehr deutlich hinweist. Die Arbeit gehört eigentlich ins Rechtsleben. Der Mensch hat ein Recht auf Arbeit. Arbeit ist als Recht zu verwalten und Arbeit darf nicht Ware sein. Natürlich leiste ich meine Arbeit im Wirtschaftskreislauf, aber die Arbeit selber darf nicht zur Ware werden. Und sie ist heute eigentlich immer noch Ware. Zwar mit gewissen gesetzlichen Regelungen, natürlich, das war dann die großen Forderungen des Proletariats im 19. Jahrhundert und ins 20. Jahrhundert hinein, die zu Recht natürlich gestellt wurden, weil der Liberalismus also einfach den Menschen dann reduziert hat, wirklich nur zur Arbeitsmaschine und im Minimum versorgt hat, dass er gerade überleben kann und mehr braucht er nicht. Also man quetscht sozusagen aus den Arbeitenden das letzte Restal heraus, was man an Gewinn herausholen kann. Und das kann es natürlich nicht sein. Heute haben wir bessere Regelungen, natürlich keine Frage, aber trotzdem ist die Arbeit noch immer in Wahrheit Ware. Und der Arbeitsmarkt ist halt der Umschlagplatz, wo diese Ware gehandelt wird und sie ist halt dann mehr oder weniger wert, je nach Angebot und Nachfrage. Wenn viel Schlosser da sind und keiner Schlosser braucht, dann hast du als Schlosser halt ein Pech gehabt. Du musst froh sein, wenn du überhaupt einen Platz kriegst oder wenn mit sehr wenig Lohn auskommen. Wenn es wenig gibt, dann wirst du hofiert. Davon kann es ja eigentlich nicht abhängen in Wahrheit. Das heißt, die Arbeit gehört ins Rechtsleben hinüber und ganz unabhängig davon, auch interessant, was Steiner sagt, unabhängig davon ist die Lohnfrage zu regeln. Unabhängig von der Arbeit. Das heißt, ich arbeite nicht für Geld, in Wahrheit, sondern ich arbeite, ja warum eigentlich? Für wen? Für die anderen. Nämlich. Und es ist so ein interessanter Grundsatz, den klingt aber für viele Menschen heute paradox. Obwohl es zum Teil ja sogar verwirklicht ist heute. Wir arbeiten ja heute im modernen Berufsleben immer für andere. in der arbeitsteiligen Gesellschaft. Das geht gar nicht an. Das, wer macht denn heute noch seine Schuhe selber, schneidet sich sein Gewand selber? Das funktioniert ja fast gar nicht. Wir müssen eigentlich immer für andere arbeiten. Das ist auch das Gesunde und das macht den ganzen Wirtschaftsprozess billiger auch in Wahrheit. Was kommen müsste, wäre also diese Trennung Arbeitsvertrag, Lohnvertrag, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Wobei der Lohn dann einfach damit auch zusammenhängt, dass man eine gewisse Aufteilung der Wertschöpfung macht. Ein Teil kommt dem Unternehmer zu, ein Teil kommt dem Arbeitnehmer, kann man dann gar nicht mehr sagen. Es gibt ja durchaus Betriebe, die das auch bis zu einem gewissen Grad praktizieren und sehr erfolgreich praktizieren, dass eben die Arbeitnehmer, die sogenannten, auch Anteile am Betrieb haben und dann sehr wohl sehr interessiert sind, dass dem Betrieb gut geht. Weil sonst ist der Arbeitnehmer interessiert, dass er möglichst viel Gehalt kriegt und möglichst wenig tun muss dafür. Ist auch so. Also es hat immer zwei Seiten. Etwa der Arbeitgeber möchte möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld und der Arbeitnehmer will möglichst wenig Leistung bringen für möglichst viel Geld. Und irgendwo einigt man sich halt. Und gibt's auch interessante Untersuchungen. Man denkt sich also, wenn man den Leuten jetzt Geldprämien gibt, dann spornt man sie zu höherer Leistung an. Also schüttet man Prämien aus. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Prämien helfen ganz wenige. Was sehr viel hilft, ist zum Beispiel, wenn man den Arbeitnehmern die Möglichkeit gibt, selbstständig kreativ zu werden. Da gibt es irgendeine Softwarefirma in Australien, die gibt jede Woche einen halben Arbeitstag der Belegschaft frei, in der sie im Betrieb machen dürfen, was sie wollen, ihre eigenen Ideen. Und aus dem kommen die spannendsten Sachen heraus, weil die einfach kreativ. Keiner sitzt dort und dreht ein Däumchen, sondern sie spielen sie mit ihren eigenen Softwareprojekten oder sonst was, lassen sie Ideen einfallen. Natürlich irgendwas, was im Bereich des Betriebs liegt, aber was sozusagen nicht vorgeschrieben ist, nicht Auftragsarbeit ist oder sonst was, sondern wo sie einfach frei kreativ spielen dürfen. Und selbst wenn der sagt, heute fällt mir nichts ein, jetzt geht's aus, dann ist auch in Ordnung. Weil man das nicht erzwingen kann. Also, es gibt sehr wohl, also einzelne Unternehmen, die sehr kreativ sein können. Und vielleicht das auch im sozialen Leben kommt viel darauf an, wirklich auf die Gegebenheiten hinzuschauen. Über das Wirtschaftsleben zu reden aus abstrakten Überlegungen ist völlig sinnlos. Aber einmal hinschauen, was für Betriebe gibt's, was für manche Leute wirklich interessante Ideen haben, originelle Ideen, die sie zulassen im Betrieb. Also es muss nicht alles nach dem Standard laufen. Wir glauben immer so gewisse Dinge, es kann nicht anders laufen, so Idee, Trennung, Arbeit und Lohnvertrag und das kann ja nicht gehen, wie soll denn das gehen? Es geht in Wahrheit geht das alles ganz einfach. Es gibt auch durchaus Betriebe, die solche Dinge ansatzweise machen. Aber lassen wir es damit gut sein, mit der Mitte. Jetzt machen wir noch ein paar Sprachübungen. Thank you.